Es ist schön, dass wir bei euch sein dürfen. Nee, auch kannst du es mal stehen lassen, ja. 17 Jahre, ich meine, da merkt man das, wer kennt das noch, 17, mit 17 hat man noch Träume. Oh, das kennen ja viele hier. Jetzt würde ich am liebsten gar nicht predigen, sondern mal fragen, was für Träume habt ihr noch, ne, so für die Gemeinde, die ja nun so langsam ihre Pubertät hinter sich bringt, ne, so mit 17 wird man so, geht man Richtung Erwachsen. Toll, wir freuen uns, dass wir hier sind und ich hoffe, ihr habt noch Träume und mir ist so ein Wort eingefallen, das ist nicht die Predigt, aber so, ich war ja vor 2,5 Jahren, glaube ich, das letzte Mal da und da war schon die Frage, wie geht's weiter, es war spannend, mich noch erinnern, welche Werke, war meine Frage, welche Werke hat Gott für die Gemeinde vorbereitet, ist an diesem Tisch der Kaisertafel, ist da was von Gott hingelegt oder nicht? Und ich habe den Eindruck, wenn ich euch so angucke und was ich auch mitgekriegt habe, dass Gott wirklich Werke vorbereitet hat für die Gemeinde, dass es weitergegangen ist, dass es gut weitergegangen ist. Und mir ist da so eingefallen, wie Jesus zu der Gemeinde in Philadelphia sagt, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft oder Luther übersetzt eine kleine Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. 17 Jahre und die Tür ist geöffnet. Die Kräfte sind unterschiedlich gewesen. Ob die vor 15 oder vor 10 Jahren stärker waren, weiß ich nicht. Mehr Leute heißt nicht unbedingt mehr Kraft, sondern entscheidend ist die geöffnete Tür von Gott. Und da durchzugehen mit der Kraft, die da ist, das ist hat viel Verheißung, das ist voller Segen. Und deshalb freue ich mich, dass ihr euch hier versammelt, dass ihr da seid und dass wir euch jetzt so langsam wieder näher kommen. Also nicht nur heute, sondern überhaupt. Das ist, freut uns auch. Wir werden nach Lingenheim-Hochstetten ziehen, wo wir von da kamen wir damals nach Speyer. Das hat sich inzwischen so ganz klar geführt. Möchte ich auch gar nicht im Einzelnen erklären, aber werden dann ab Mai wieder da wohnen und vielleicht, oder ich gehe davon aus, dass wir uns dann auch öfter wieder mal sehen, auch hier in Speyer. Es ist schon sehr vieles heimisch, auch wenn ein paar neue Häuser dazugekommen sind. Und was ich immer schön finde, wenn man in Gemeinden kommt, wo man früher, wenn Leute da sind, die ich nicht kenne, das ist immer toll. Es ist ganz schön natürlich, die zu sehen, die man schon lang kennt, aber es ist auch schön, neue Gesichter zu sehen. Ich sehe einige hier und es ist schön, dass ihr da seid. Ich habe ein Bild mitgebracht, nicht selbst gemalt. Paul Klee hat es gemalt. Ihr habt auch eine Postkarte davon. Und das soll uns so ein bisschen bildhaft auch begleiten durch die Predigt, durch den Psalm auch. Psalm 84. Ich lese uns den ersten Abschnitt mal vor. Ein Psalm, wir haben schon gehört, ein Wallfahrtspsalm. Pilgern ist ja auch wieder immer mehr in. Ne? Viele sind unterwegs auf dem Spanien auf dem Jakobsweg, hat das schon mal gemacht, so diese Wallfahrt? Da war der noch nicht, ne? Also noch keine Gemeindewallfahrt geplant oder sowas darunter. Okay, da muss man auch nicht gewesen sein, aber es ist schön, das zu wissen, um auch so einen Psalm zu verstehen, dass da ein Volk unterwegs ist und ich vergleiche das ganz stark auch mit uns als Gottesvolk, als Gemeindekirchen, als Christen auch. Wir sind unterwegs mit Gott und das Ziel ist er. Im Alltag, aber auch das ganz große Ziel für das Leben nach diesem Leben, dann mal einmal für immer bei ihm zu sein. Das Volk ist unterwegs, nicht, also nach Jerusalem, nicht um den tollen Tempel zu sehen, den prachtvollen Bau, das Kunstwerk, auch innen und außen, sondern sie sind unterwegs, um Gott zu begegnen, dem lebendigen Gott. Und da haben sie sich damals aufgemacht, von allen Gegenden Israels, um dahin zu kommen. Haben viele Gefahren auf sich genommen, viel mehr als wir jetzt auf der Autobahn hierher. Da war vieles, musste übernachten und wilde Tiere und Krankheiten und so auf dem Weg. Aber sie waren unterwegs und wollten in die Gegenwart Gottes kommen. Und ich lese jetzt Psalm 84, der hat 13 Verse, ich lese bis Vers 6. Und den Rest überlasse ich euch dann selber zum Nachlesen. Und bei Vers 6 möchte ich dann auch stehen bleiben. Das ist der Vers, den ihr auch auf dieser Karte habt, die vor euch liegt. Psalm 84, dem Chorleiter. Nach der Gittit von den Söhnen Korachs ein Psalm. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Heerscharen. Es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hingelegt hat. Deine Altäre, Herr der Heerscharen, mein König und mein Gott. Glücklich sind die, die in diesem Hause wohnen. Sie werden dich stets loben. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Bis hierher. Und der Vers 6 wird uns dann besonders beschäftigen. Also ein Loblied, ein Lobpreislied haben wir vor uns. Das ist der Psalm. Und die Musikgruppe, die hieß damals Söhne Korachs, also hier würden wir sagen Jochen und Elvira sind das. Und die singen dieses Lied mit der Gemeinde und das startet so, wie lieblich sind deine Wohnungen. Habt ihr eine liebliche Wohnung daheim? Jochen nickt. Jetzt würde ich gerne fragen, was macht die liebliche Wohnung aus? Wahrscheinlich die Leute, die da drin sind. Soll Elvira fragen. Ach, die Elvira macht's aus. Ah, ja, okay. Also die Menschen, die da drin sind, macht's aus. Wer da ist, das macht's aus. Nicht unbedingt die Einrichtung und so, sicher auch toll. Also eine liebliche Wohnung ist eine Wohnung, wo man gern ist, wo man sich wohlfühlt. Wo man nicht ängstlich nach links und rechts gucken muss. Darf man, was darf man nicht? Sondern es ist einfach schön, man ist angenommen, man ist willkommen. Und das ist das, wie hier die Wohnung Gottes beschrieben wird, der Tempel. Wie lieblich sind deine Wohnungen. Es ist schön, wenn Gemeinde auch so eine liebliche Wohnung ist. Bei allem, was da so zu tun ist, aber wenn man da einfach auch so ankommen darf und sagen, okay, ich bin jetzt in der Gegenwart Gottes, auch wenn wir hier jetzt nicht in der Kathedrale sind, sondern in einem Tanzstudio, aber die Gegenwart Gottes ist das, was einen Unterschied macht. Lieblich sind deine Wohnungen. Wessen Wohnungen? Herr der Heerscharen. Hier wird gezeigt, wer ist der Inhaber dieser Wohnung, wer ist der Gastgeber. Das ist der lebendige Gott, der Herr der Heerscharen, der Herr der Engelsheere, wörtlich übersetzt immer. Er, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. In dessen Gegenwart dürfen wir kommen, sind wir jetzt. Ist doch toll, oder? Freut ihr euch darüber? Also ich finde es immer so schön, wenn man so bedrückt guckt, Herr der Heerscharen, Gott, der Herr, das Himmel und der Erde lädt uns ein in seine Gegenwart und wir dürfen uns da wohlfühlen. Das ist doch schön, oder? Also ich finde es unwahrscheinlich und es tut auch immer wieder gut zu hören, dass Gott alle Macht hat im Himmel und auf Erden, in unserem kleinen Leben und auch in unserem Land, bei allem, was so an drunter und drüber gibt, auf der ganzen Welt. Mir tut es immer wieder gut, Gott hat die Kontrolle nicht verloren. Er ist der Herr der Heerscharen, auch wenn manches anders läuft, als wir es gut finden oder als er es auch gut findet, aber er ist der Chef. Er hat die Kontrolle nicht verloren. Und dann schreibt hier dieser Psalmschreiber, es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn, mein Herz und mein Leib. Sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Also eine ganz starke Sehnsucht, eine ganz starke Sehnsucht, diesem Gott zu begegnen, in der Gegenwart dieses Gottes zu sein, in seiner Nähe sich aufzuhalten. Es schmachtet meine Seele nach dir. Das ist schon ein sehr starker Ausdruck, aber ich finde es sehr schön übersetzt. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hingelegt hat. Deine Altäre, Herr der Heerscharen, sogar die Vögel. Und mir fällt da immer ein, es mag 15 Jahre her sein, der Rainer hat da mal eine Kurzpredigt drüber gehalten beim Abendmahl über die Vögel, die im Tempel sind und da ihre Nester bauen mit allem, was so dazugehört, ist mir wieder eingefallen bei diesem Psalm. Du kannst dich noch erinnern, oder? Das ist gut. Die anderen waren wahrscheinlich kaum jemand dabei, ist auch egal, aber es ist schön. Auch die ganze Schöpfung ist da drin, da ist nicht was abgeschlossen, die Vögel sind da. Und ich denke, der das geschrieben hat, diesen Psalm, der ist da gerade im Tempel und sieht diese Vögel da hin und her fliegen, erwähnt sie auch. Herr, deine Altäre, und dann schreibt der Herr der Heerscharen, nochmal der Herr aller Macht, der alle Macht hat. Und dann kommt so was Schönes. Da steht dann mein König und mein Gott. Da ist es ganz persönlich. Nicht der König, nicht der Herr, sondern mein König. Das heißt nicht, der König gehört mir und er macht, was ich sage, sondern ich gehöre zu diesem großen König. Und dieser Gott, das ist mein Herr. Das ist ganz persönlich, das ist so schön. Und dann Glücklich sind die, die in deinem Hause wohnen. Sie werden dich stets loben. In der Gegenwart Gottes zu sein, macht glücklich. Und jetzt schauen wir uns diesen Vers an. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist. Also es ist so was Schönes zu wissen, meine Stärke und meine Kraft ist nicht auf das beschränkt, was ich selber habe. Ist nicht auf das beschränkt, wie ich mich gerade fühle. Manche sind gerade vielleicht topfit, fühlen sich gut, könnten das Leben umarmen, fühlen sich richtig stark und andere sagen, oh, es könnte mehr sein, ne, von dieser Kraft, von dieser Energie. Und er schreibt hier, glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist. Dessen Stärke in dir ist, dem Herr der Heerscharen, der alle Macht hat. Mehr geht ja gar nicht. Und er schreibt dann weiter, in dessen Herzen gebahnte Wege sind. Jetzt weiß ich nicht, ob jemand mitliest aus seiner Bibel und eine ganz andere Übersetzung hat. Ich sehe hier eine Bibel. Was ist das für eine Übersetzung? Eine englische. Darf ich dich mal bitten, einfach diesen Vers zu lesen, den zweiten Teil oder den Vers 6? Und dann bitte auch noch übersetzen. Aha, würdest du gerade den zweiten Teil mal übersetzen? Also ich habe was gehört von Highways, ne? Und das ist das, was ich auch mache. Also Highways, diese gebahnten Wege, Highway, Autobahn, ein Weg, der gebahnt ist, wenn man jetzt hier nach Speyer fahren will von Kockenheim, ist es kein gebahnter Weg, wenn man die Brücke benutzen will, haben wir festgestellt, ne? Also das ist das Gegenteil von einem gebahnten Weg. Ein gebahnter Weg ist ein Weg, der ist frei, den kennen wir, der ist nicht blockiert, der ist nicht gesperrt, der wird nicht gerade renoviert. Das ist ein freier Weg. Das ist ein Weg, dem ich auch vertrauen kann. Vielleicht habe ich Erfahrung gemacht mit diesem Weg. Und das ist vor allem ein zielführender Weg. Jetzt sind wir wieder beim Psalm. Das ist so ein Highway, der in die Gegenwart Gottes führt. An jedem Tag und dann aber auch ganz grundsätzlich vom ganz großen Ziel her. Ich habe dieses Bild hier, das ist ein Bild von Paul Klee, also im Original sicher sehr wertvoll. Das ist kein Original, klar. Würde ich nicht so achtlos im Autorumpf mitführen. Was mir wichtig ist, man sieht, heißt Hauptweg und Nebenwege und es gibt im Leben einer Gemeinde, das hat ja die Gemeinde hier auch erlebt, gibt so Hauptwege und da gibt's, ist man manchmal auf Nebenwegen, wo man gar nicht so richtig weiß, wie es weitergeht. Und so ist es im Leben ja auch. Es gibt Wege, da läuft es gut. Es gibt so ganz helle Zeiten, warme Zeiten, wo man sagt, wow, das ist gut. Und da gibt es auch eher so düstere Abschnitte. Und manchmal sind so ganz kleine Dinge, wo ständig irgendwas anderes ist. Und man weiß nicht richtig, wie das eigentlich ist. Aber selbst diese kleinen Wege bringen schon ein Stück weiter. Und für mich ist das, also völlig meine Interpretation, wir nirgends lesen, ist so das obere hier, das große Ziel, einmal bei Gott zu sein. Also für den Psalm, für die Wallfahrer war das einfach am Tempel anzukommen in diesem Leben, immer wieder, jedes Jahr. Und für uns ist das, jeden Tag bei Gott anzukommen. Aber das ganz große Ziel, einmal für immer bei Gott zu sein, für immer und ewig. Dafür sind wir Gemeinde, dafür sind wir unterwegs. Und es gibt so ganz unterschiedliche Abschnitte. Also ich würde es euch gern fragen, wo bist du gerade so unterwegs? Wie geht es dir gerade mit Gott oder mit deinem Leben? Läuft's gut? Läuft's nicht so gut? Egal, wie es läuft. Ich möchte euch mitnehmen einfach auf diesen Weg. Und mir ist es wichtig geworden, der Reinhard hat es jetzt angedeutet, gerade dieser Psalm auch. In manchen Übersetzungen ist er völlig anders übersetzt. Es ist eine Zuversicht in dir. Es ist gebahnte Wege, findet man nur bei Schlachter und bei der Elberfelder. Ist einfach eine Übersetzungsvariante, die man vom Aramäisch, Hebräischen her so sagen kann. Ich fand es schön, dieses Bild, gebahnte Wege im Herzen zu haben für ganz unterschiedliche Lebenssituationen. Wir kennen ja Lebenssituationen und sagen, aber das darf mir nie passieren. Ich habe nie gedacht, ich bin vorbereitet, mal eine Diagnose zu kriegen, dass der Arzt mir sagt, Sie haben Krebs, wahrscheinlich Verdacht, wir müssen das prüfen, wir müssen Gewebe entnehmen und so weiter. Und ich war da und es hat sich bestätigt, es ist auch aggressiv, man muss es operieren. Da ist die, also das ist überhaupt keine gute Nachricht. Und ob du Pastor bist und Christ bist oder nicht Christ bist, zunächst mal ist es einfach hart, ne? Und stellt ganz, ganz viele Fragen. Aber die Frage ist dann doch auch, so beim zweiten, dritten Nachdenken, gibt's gebahnte Wege in deinem Herzen für solche Lebenssituationen? Es geht jetzt gar nicht nur um die Frage bei mir. Gibt's gebahnte Wege, wenn eine Beziehung kaputt geht, wenn irgendwo, wie ich es auch erlebt habe, ganz viel Geld verloren geht und man plötzlich vor dem Nichts steht? Und ich möchte jetzt gar nicht viel Düsteres aufzählen, gebahnte Wege des Herzens. Und er sagt hier, glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, dem Herr der Heerscharen, und in dessen Herz gebahnte Wege sind. Vers 7 hier, sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Das ist so ein gebahnter Weg. Da sind Menschen im Tränental, ganz unterschiedliche Ursachen, im Tränental, und dann ist dieser gebahnte Weg von Gott, dass dieses Tränental aber zu einem Quellort führt. Und das Wissen, dass wenn Gott meine Stärke ist und ich mit ihm unterwegs bin, dass das Tränental nicht der Aufenthaltsort sein wird für mein Leben, hier und auch in der Ewigkeit nicht, sondern es gibt einen gebahnten Weg daraus. Und für manchen ist so eine schwere Lebenssituation auch zu einem Quellort geworden. Nicht in dem Moment, da fühlt man sich nicht gut und denkt, ja, huch, Träne und schlimm und so und bald kommt ja wieder die Quelle. Nein, der Weg muss gegangen werden, aber zu wissen, es gibt einen gebahnten Weg von Gott her für mich in meiner Lebenssituation. Das macht so einen großen Unterschied. Diesen schweren Weg, egal wer es ist, den muss man trotzdem gehen. Psalm 23, das Tal der Todesschatten, das muss durchschritten werden in unterschiedlichen Lebenssituationen, aber es führt zum Quellort. Und so möchte ich uns einfach so ein paar Lebenssituationen aufzählen, ganz bunt, und auch den gebahnten Weg dazu aufzeigen. Und ihr könnt das Bild da einfach interpretieren, wie ihr wollt, aber das passt zu ganz vielen Situationen. Die Lebenssituation der Schwäche, aus welchen Gründen auch immer. Ich schaff's nicht, es ist zu viel oder wie auch immer. Und dann im Herzen, das darf man so sagen und sagen, das ist so, das ist meine Lebenssituation. Und da muss man auch nicht vor der Gemeinde so, ich erlebe manchmal Zeugnisse, da denkst du, hast nur Helden um dich. Mir hat, kann ich hier sagen, kann ich bei uns nicht sagen, sonst überleg mir, wer war das. Ein Mann, der ziemlich tough ist, auch im Job, der sagte zu mir, ich habe ihn angerufen, er kam, es kommt seit Wochen nicht mehr, er sagte zu mir, weißt du, wenn ich bei euch bin, das sind lauter so perfekte Christen, wenn ich die höre und die ihren Lebensbericht geben und so, da hast du einen, die haben alles im Griff, die leben mit Gott und nichts kommt dazwischen und so, sag ich, du, das ist überhaupt gar nicht so, sagte, ich fühle mich da immer schlecht bei euch. Der ist noch nicht gläubig oder so und er ist wirklich, sagt auch, was er denkt oder so, aber er sagt, ich komme nicht mehr, das ist mir alles zu abgehoben. Schwäche, wir werben ja nicht mit Schwäche und produzieren uns dadurch, aber es ist ein Teil unseres Lebens und dazu wissen, und das macht einen Unterschied, dass der Herr der Heerscharen, der Herr der Engelsheere, dass der meine Stärke ist, dass der an meiner Seite ist, auch diesen Weg mit mir geht. Das ist für mich so ein gebahnter Weg des Herzens. Es fühlt sich im Moment nicht gut an, aber ich weiß, in mir ist diese Gewissheit und das habe ich vielleicht auch in Jahren des Glaubens gelernt, es gibt einen gebahnten Weg und das ist der Weg, dass Gott diese Schwäche wieder beenden wird, dass wieder andere Zeiten kommen werden. In diesem Leben und natürlich auch im Blick auf die Ewigkeit, wo es dann keine Tränen und keinen Schmerz mehr gibt. Der Herr der Heerscharen an meiner Seite. Das immer im Blick zu haben, ist nicht leicht in schwierigen Zeiten. Da brauchst du manchmal einen anderen, der dir das sagt, liebevoll. Oder der das für dich erbittet von Gott, dass dich das stärkt. Ich denke an Jesus. Er ist in diese Welt gekommen, um sein Leben für uns zu geben. Er hatte in seinem Herzen diesen gebahnten Weg von Gott, ich komme um zu sterben, für die Schuld der Welt, für unsere Schuld. Ich komme aber nicht, um im Grab zu bleiben. Ich komme, um wieder aufzuerstehen und ewig zu leben, zu Rechten Gottes zu sitzen. Diesen Weg ist Jesus gegangen. Und wenn dann Petrus kommt und sagt, oh Herr, vielleicht manche erinnern sich an diese Stelle, wo Jesus sagt, dass der Herr, das geschieht dir ja nicht. Das ist kein guter Weg für dich, wenn du ans Kreuz gehst. Wir haben hier eine Menge zu tun. Das geht nicht. Für Jesus war dieser gebahnte Weg des Herzens, diesen Weg einfach zu gehen, ans Kreuz und dann ins Grab aufzuerstehen und zum Himmel zu fahren, zur Rechten Gottes zu sitzen. Er hat diesen Weg nicht verlassen. Er war in seinem Herzen gebahnt. Ein anderes Gebiet. Es gibt Anfechtungen im Leben von Christen, wo man die Macht Satans, die Macht seiner Dämonen richtig spüren kann. Unterschiedliche Lebenssituationen, manchmal merkt man nicht, woher das kommt. Manchmal fragt man sich, was ist los? Kann man ja gar nicht verstehen. Der Teufel in seiner Macht, er ist der Fürst dieser Welt, er ist real und da leben wir einfach mittendrin und sind diesem auch ausgesetzt. Aber ein gebahnter Weg des Herzens ist, wir sind dem ausgesetzt auch, aber wir sind dem nicht ausgeliefert. Ein gebahnter Weg des Herzens ist, Jesus ist der Sieger. Sein Reich kommt, er ist in unserer Mitte mit aller Macht und mit aller Gewalt und er ist der Sieger. Das ist ein gebahnter Weg des Herzens in Anfechtungen, dass man nicht da drin stecken bleibt und untergeht. Schuld. Ich weiß nicht, ob ihr auch manchmal schuldig werdet, Dinge tut, die Gott nicht gefallen, die für die Menschen nicht gut sind um euch rum. Mir fällt es total schwer. Mir fällt es nicht schwer, anderen zu vergeben, die an mir schuldig werden. Aber mir fällt es oft schwer, mir zu vergeben, wenn ich schuldig werde. Das hast du mir neulich gerade wieder gesagt in der Situation, das ist für dich jetzt ein Problem, weil du den Eindruck hast, du bist jetzt schuldig. Es ist so gut, egal wer jetzt an wem schuldig geworden ist oder sündig, bei aller Schuld, egal was passiert in unserem Leben, den gebahnten Weg des Herzens in uns zu haben, der Vergebung, zu wissen, ich muss nicht an meiner Schuld sterben, ich muss nicht in dieser Wüste bleiben, sondern ich kann sofort rausgehen. Es gibt die Vergebung und Gott lädt mich, Jesus lädt mich ein zum Thron seiner Gnade. Ich darf mit Zuversicht dahin kommen. Der Teufel möchte, und wir vielleicht für uns manchmal auch, sagen, ja, jetzt hast du es gemacht, das musst du jetzt erstmal ausbaden. Das. Und Jesus lädt uns ein. Diesen gebahnten Weg, wenn er nur im Herzen ist, ist es so gut, sofort auf diesen Weg zu gehen, der Vergebung sagt, du, es tut mir leid, ich bin schuldig geworden, Jesus, bitte vergib mir. Und dann ist es gut. Dann muss man vielleicht manche Konsequenzen noch bearbeiten, aber diesen gebahnten Weg des Herzens zu haben und nicht erst überlegen zu müssen, vergib mir Jesus jetzt oder nicht? Oder dann kommt vielleicht noch irgendeiner schräg daher und sagt, ja, aber hey, hey, hey. Einfach einen gebahnten Weg des Herzens zu haben, in mir, dass er uns einlädt, das ist sowas Schönes. Oder ist dir schon mal Unrecht geschehen? Dass du dich richtig ungerecht behandelt gefühlt hast und auch ungerecht behandelt wurdest? Das ist sowas Hartes. Und wenn das dann noch von Christen passiert, dann ist es schlimm. Ich rede jetzt aus Erfahrung, dann ist es schlimm und du möchtest Dinge richtig stellen und du merkst, je mehr du das versuchst, desto schwieriger wird's. Du kannst es nicht darstellen, wie es wirklich war. Es glaubt, nimm dir keinen mehr ab. Das kann, muss es nicht unter Christen sein, kann auch sonst sein. Ich kann mich einfach, es kennen manche, die mich schon länger kennen, es kann mit Erbgeschichten sein. Du fühlst dich, also es ist eine Geschichte meiner Familie auch, also meiner Herkunftsfamilie, es sind Dinge ungerecht, wirklich ungerecht passiert und die sind nicht mehr rückgängig zu machen. Der Bauplatz ist weg, der ist vergeben an den anderen oder was auch immer oder das Haus oder keine Ahnung, was es ist. Ne? Mir ist Unrecht geschehen. Und jetzt kannst du sagen, okay, ich bin ein armer Kerl. Mir ist Unrecht geschehen. Und ich hoffe, dass die anderen das auch so erleben, dass sie gestraft werden dafür. Oder du kannst auch sagen, okay, in mir ist ein gebahnter Weg des Herzens, dass Gott, dass Jesus meine Gerechtigkeit ist und dass er Gerechtigkeit herstellen wird. Und deshalb kann ich es loslassen. Ich kann den Bauplatz loslassen oder kann dieses oder jene Sache loslassen. Manchmal kommt man erst dahin, wenn man keine Chance mehr hat, es wieder zu richten, ne? Zurechtzustellen. Aber es ist so schön zu sagen, okay, ich lasse das jetzt los, ich bin in einem falschen Licht, aber ich lasse es jetzt stehen, ich kann es nicht korrigieren, aber Jesus wird es richten. Das gibt so viel Frieden, das gibt so viel Freiheit, sonst bist du ständig dabei, dich mit dieser Sache zu beschäftigen. Er schafft Gerechtigkeit. Für mich ist Gerechtigkeit so ein gebahnter Weg des Herzens. Oder ähnlich Streit. Man ist im Streiten, dann weiß ich, wenn in mir dieser Weg des Herzens gebahnt ist, ist Vergebung, ist Versöhnung. Ich kann auf den anderen zugehen. Ich muss nicht warten, bis irgendwas passiert vorher, bis alles Mögliche geklärt ist. Ich kann mich versöhnen. Das ist das Ziel. Ich will nicht in diesem Streit stehen bleiben. So viel an mir liegt, ne? Wenn der andere nicht will, ist trotzdem ein gebahnter Weg des Herzens da, zu sagen, okay, ich versöhne mich vor Gott mit diesem Menschen, er lehnt es ab, aber es ist trotzdem für mich eine Befreiung. Streit, Versöhnung. Und so, jetzt komme ich nochmal zu mir, Krankheit. Was für einen gebahnten Weg des Herzens hast du im Blick auf Krankheit? Wir wissen ja nicht, ob wir morgen noch leben oder in einem halben Jahr noch leben oder so, das weiß keiner, wir hoffen das natürlich alle. Und das war für mich auch eine Frage, wie gehe ich jetzt damit um? Krebsdiagnose, wie gehe ich auch in der Gemeinde damit um? Offen oder eher mal nur so ein kleiner Kreis? Und es gibt ja unter Christen ganz unterschiedliche Meinungen. Also ganz extrem ist die, aber gar nicht so unverbreitet, sagt, also wenn du Christ bist und richtig glaubst, kannst du eigentlich nicht krank werden, weil ja Krankheit eine Folge des Sündenfalls ist. Das Zweite stimmt auf jeden Fall. Aber das Erste, also das ist, ich weiß nicht, ob das euch schon begegnet ist, es kann euch, kann uns begegnen, begegnet mir auch. Wie gehe ich damit um? Es ist ein gebahnter Weg des Herzens. Ich kenne so Menschen und ich kenne einen Bruder, der vor kurzem gestorben ist mit dieser Sicht. Eigentlich kann ich nicht krank werden, weil ich ja mit Jesus lebe. Das ist ein gebahnter Weg des Herzens, aber ein falscher. Also eine falsche Theologie, meine ich, aus meiner Sicht. Was habe ich für einen gebahnten Weg des Herzens? Ich kann es euch von mir sagen. Ich sage, okay, ich weiß, Gott kann heilen von einem Moment zum anderen. Das habe ich schon erlebt. Und wow, das wünscht man sich doch, oder? In so einer Situation. Dass wirklich kein Leiden, keine OP und alles, was damit zusammenhängt, keine Folgen. Und das, Gott kann das machen. Das ist für mich ein gebahnter Weg des Herzens, den ich schon erlebt habe. Auch in anderen. Und das darf ich denken und das darf ich glauben. Es ist auch ein gebahnter Weg des Herzens, dass ich sage, Gott kann da durchhelfen und er kann mich durch die Medikamente und durch die Ärzte, OP und so weiter heilen, wiederherstellen. Das ist auch ein gebahnter Weg des Herzens für mich. Also ich schließe natürlich das Gebet nicht aus um Heilung, dass Gott die Leute befähigt, es gut zu machen. Oder es ist auch ein gebahnter Weg des Herzens, dass ich weiß, diese Krankheit kann zum Tode führen. Auch das. Es ist schon ein besonderer Moment, wenn du nach so einer Situation mit deiner Frau zusammensitzt und sagst, ja, wie machen wir das? Beerdigung. Wir sind ja in unser Leben ganz überall rumgezogen. Wir haben keine Heimat. Ne? Wir sagen, manche Leute wissen, hier bin ich geboren, hier lebe ich und hier sterbe ich und hier werde ich auch begraben. Ist ja nicht so wichtig. Ne? Als wir darüber geredet haben, sagt Leni zu mir, das ist mir egal, wo ich begraben werde. Ich sage, ja klar ist dir das egal, aber wenn ich jetzt der bin, der entscheiden muss, bin ich froh, wenn ich das weiß. Dann müssen wir keinen Familienrat halten, um das rauszukriegen. Also so ganz praktisch. Ne? Also neben Patientenverfügung und Erbvertrag und so, das ist gut, wenn man das oder Testament gemacht hat. Aber das ist ein gebahnter Weg des Herzens, der auch in unserem Herzen da sein kann und da sein darf und auch da sein muss. Sonst ist man sehr versteift auf das eine. Also ich kann mich sehr gut erinnern an den ersten 2, 3 Nächten nach der OP, wo es einem wirklich nicht gut geht im Krankenhaus, wo ich schon gesagt habe, also da hatte ich keine Kraft mehr auch, wo ich gesagt habe, Herr, war es das? Eigentlich, du hast Ruhestand angesprochen, eigentlich möchte ich diese Zeit auch noch genießen, mal Dinge zu tun, die ich gern mache und nicht mehr so eingespannt zu sein, mehr Zeit zu haben für Frau, Kinder und Enkel. Oder war es das jetzt? Und da war ich schon sehr am Ringen, da stand ich nicht drüber, ne? Obwohl diese gebahnten Wegen des Herzens, aber die waren da, die Wege. Aber die zu gehen, ist oft nicht einfach. Aber diese gebahnten Wege zu haben, das ist gut. Das hilft. Und offen zu sein, sich nicht auf einen festzulegen. Das muss so und so laufen. Und so muss Gott es machen. Er hat gesagt, ich bin da. Ich bin der Herr der Heerscharen. Aber er hat nicht gesagt, dass er das so macht, wie wir uns das vorstellen. Er hört Gebet, er ist mit uns unterwegs. Dachte an Christen in Nordkorea, Verfolgung oder in anderen vielen Ländern in unserer Zeit. Wie gehst du damit um? Ich bin froh, dass ich nicht in der Situation bin im Moment, ne? Aber kann ganz schnell sein. Wie gehe ich damit um, wenn ich einfach nur deshalb verfolgt werde, in Arbeitslagern gesteckt werde, verfolgt werde, nur weil ich mit Jesus lebe? Jesus hat ja gesagt, das ist ein gebahnter Weg des Herzens, haben sie mich verfolgt, werden sie euch verfolgen. Also diese Möglichkeit, dass das uns passieren kann, als gebahnten Weg des Herzens zu haben, ist gut, denke ich. Man muss jetzt nicht vor Angst denken, jetzt kommt die Verfolgung ganz schnell. Aber wenn es kommt, zu wissen, das ist ein Weg, wo nicht Gott mich verlassen hat, sondern wo er mit mir unterwegs ist. Gebahnte Wege des Herzens. Oder natürlich das ganz große, der ganz große Weg, hier anzukommen. Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist der große Weg. Also wir haben jetzt über viele Wege gesprochen, die in diesem Leben ganz relevant sind. Die wichtigste Entscheidung ist die, einen gebahnten Weg des Herzens in die Ewigkeit zu haben. Es geht weiter nach diesem Leben, das sagt uns die Bibel deutlich. Und davon bin ich auch überzeugt, obwohl ich es nicht gesehen habe, noch nicht dort war. Aber es wird weitergehen und da ist für mich so die Frage auch an uns an diesem Morgen. Und es war für mich keine Frage mehr dann in dieser, ich wusste, es ist ein gebahnter Weg in meinem Herzen durch Jesus zu Gott. Und wenn ich sterbe, wenn ich nicht aus dieser Klinik rauskomme, dann werde ich bei ihm sein. Das war keine Jubelorgie in dem Moment, sondern ich möchte noch hier bleiben, ich möchte leben und ich möchte, aber ich weiß, wenn nicht, dann ist das, was auf mich wartet. Das ist der gebahnte Weg, das ist gesetzt, das ist fest. Dieser Weg ist gesetzt. Gebahnter Weg, der Weg in die Gegenwart Gottes. Und da sind wir ja eigentlich ganz nah bei den Pilgern. Wir wollten in den Tempel gehen, das war einfach vorübergehend. Das ist das, was ich so als Lebensweg für uns sehe. Im Alltag immer wieder in der Gegenwart Gottes zu sein. Aber der große Weg, einmal bei Gott zu sein, der Ewigkeit. Und das ist meine Frage an dich. Und das ist die wichtigste jetzt in dieser ganzen Predigt. Vergesst alles andere. Ist dein Weg, der Weg deines Herzens, gebahnt, einmal bei Gott zu sein? Und wenn du dich jetzt fragst, was habe ich alles Gutes getan? Wer immer streben sich bemüht, den können wir erlösen, Goethe und so, das ist kein Bibelwort. Sondern ist einfach nur die Frage, ist Jesus mein Herr? Bin ich mit Jesus unterwegs? Wenn wir zum Abendmahl gehen gleich, bezeugen wir das ja eigentlich. Jesus, du bist mein Herr, du bist der Herr der Herrscher, an dir vertraue ich, du bist meine Stärke und du bist der den Weg gebahnt hat in meinem Herzen in die Ewigkeit. Nur er. Nicht, was wir tun, hilft da, sondern was er getan hat. Und das wünsche ich jedem von uns, dass da ein ganz, ganz tiefer Weg des Herzens gebahnt ist in unserem Leben. Wie wird er gebahnt? Noch ganz kurz. Vor allem durch das Wort Gottes. Also wenn ich die Bibel lese, dann bahnt sich so ein Weg in uns. Und wenn ich da wachse und reife drin, dann wird der Weg fester und tiefer. Und dann gibt es da auch keinen Stopp. Jetzt wie hier bei der Brücke. Das ist das, was ich uns wünsche, dass der Weg gebahnt wird. Und der Heilige Geist ist da, der, Jesus beschreibt es ja im Johannesevangelium so, er führt uns in alle Wahrheit. Er ist der, der mit uns auf dem Weg ist, der uns ermutigt, der uns auch ermahnt, wenn wir irgendwo diesen Weg aus den Augen verlieren. Es ist der Heilige Geist und es sind auch Menschen, die Wege bahnen. Da müssen wir gut hinhören beim Wort Gottes. Das ist gut, das steht so, das ist richtig. Bei Menschen müssen wir überlegen, sind das Lehrer für uns oder sind es Irrlehrer? Es gibt auch ganz viele Menschen, die in unseren Herzen Wege bahnen wollen, die nicht von Gott sind, aber sehr ähnlich sind. Also ein falscher 50-Euro-Schein, der sieht sehr ähnlich aus wie ein richtiger. Das sieht nicht ganz anders aus. Und das ist auch ein Blick auf Irrlehre und so, auf falsche Lehren. So müssen wir einfach ganz genau hinsehen. Es gibt Führer und es gibt solche, die verführen. Und das ist oft ganz nah beieinander. Und deshalb ist es so schön und so gut, so einen gebahnten Weg in unserem Herzen auch zu haben. Und es gibt Hirten und es gibt Sklaventreiber, auch im christlichen Bereich. Und deshalb ist es wichtig, dass wir von Gottes Wort her geprägt sind und die Wege in uns gebahnt sind. Ich komme nochmal zu dem Bereich hier. Ich weiß nicht, wollte wahrscheinlich alle in den Himmel, oder? Mal nach diesem Leben, oder? Also ich denke, dass keiner da ist, der sagt, irgendwie lieber anderswohin oder gar nichts oder so. Und da wird gesagt, und das ist ja das Ziel aller Pilgerreise, 21, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Das ist ja kurios, ne? Zum Tempel mussten sie hinkommen und jetzt kommt die Wohnung Gottes zu uns. Wir werden bei Gott sein, weil er zu uns kommt. Und wie sieht das aus? Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Das ist das große Ziel. Das ist der große Weg, den Jesus gebahnt hat. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er ist der Herr, der hier stand, der mit uns unterwegs ist. Wir dürfen sein Wirken und seine Herrlichkeit in diesem Leben immer wieder erleben. Und ich bin so dankbar auch, dass es mir so geht, wie es mir geht. Dass ich keine Nachbehandlung gebraucht habe, in keiner Weise, dass die OP erfolgreich war. Es ist was anderes geworden in meinem Leben. Die Energie ist eine andere geworden. Es ist ein Eingriff, das ist ganz klar. Aber zu erleben, dass der Herr der Heerscharen mit auf dem Weg ist und das große Ziel dabei vor Augen. Ich bin dankbar für die kleinen Erfolge im Leben, für die kleinen Begegnungen mit Gott. Aber zu wissen, das Große, das ist das, was kommt. Und da ist Jesus der, der den Weg bahnt. Und wenn ich euch jetzt zum Abendmahl einlade, dann zeigt ihr auch, Abendmahl ist ein Zuspruch von Jesus, du bist eingeladen an meinen Tisch. Also das ist ja im Grunde das Gleiche wie in den Tempel kommen und in die Nähe Gottes kommen. Und er lädt uns sogar ein, sagt, schmecket und seht, wie freundlich ich bin zu euch. Wenn ihr kommt, dann zeigt ihr auch uns als Gemeinde hier und Gott und auch der unsichtbaren Welt. In meinem Herzen ist ein gebahnter Weg durch Jesus zu Gott in die Ewigkeit. Und mit diesem Gott möchte ich auch meinen Lebensweg gehen, auch wenn manche so bruchstückhaft ist und irreführend scheint und schwer scheint, dunkel scheint oder hell und toll scheint. Mit diesem Gott bin ich, mit diesem Herr der Heerscharen bin ich auch hier unterwegs. Er ist der meine Stärke ist. Und Jesus lädt uns ein und ich wünsche mir eigentlich, dass so ein Abendmahl auch ein Freudenmahl ist, dass wir nicht so betrüppelt da rummarschieren oder rumstehen, sondern dass wir uns bei allem Ernst, dem heiligen Gott entgegenzutreten, auch das sehen, du bist der, der in mir diese Wege bahnt, zur Ewigkeit, aber auch in diesem Leben, diese Freude da auszudrücken. Ich lese uns, was Paulus an die Korinther geschrieben hat. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte Gott dafür und brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig das Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Also für uns heute, ruft euch in Erinnerung, dass ich für dich den Weg gebahnt habe in die Ewigkeit, dass ich mit dir hier als der gute Hirte Tag für Tag und Stunde für Stunde unterwegs bin, egal in welcher Lebenssituation du gerade unterwegs bist. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also im Klaren darüber. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Bis wir zu ihm gehen oder bis er wiederkommt. Ich möchte mit uns beten, bitte euch dazu aufzustehen.